Alte weiße Männer, der Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. Gemeinsam mit ihren Gästen beleuchten sie aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf inspirierende und unterhaltsame Weise.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem dritten Bundestagswahl-Extra von zwei alte weiße Männer. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Wir beschäftigen uns in der heutigen Podcast-Folge umfassend mit der Frage, was treibt die Jugend an, AfD zu wählen?
Ja, denn in den vergangenen Jahren zeichnete sich ein bemerkenswerter Trend, wie ich finde, bei Wahlen ab. Immer mehr junge Menschen entschieden sich bei ihrer Stimmabgabe für die AfD. Eine Entwicklung, die Fragen aufwirft.
Bislang galt, dass junge Menschen eher linke Parteien wählen. Allerdings scheint sich das mit Blick auf die Europawahlen und die drei Landtagswahlen im vergangenen Jahr geändert zu haben. So haben bei der Europawahl 16% der 16- bis 24-jährigen Wählerinnen und Wähler in Deutschland ihre Stimme der AfD gegeben. Bei den Landtagswahlen in Thüringen waren es 38%, in Sachsen und Brandenburg jeweils 31%. Wir fragen uns, was junge Menschen dazu bewegt, für eine Partei zu stemmen, die als rechtspopulistisch oder sogar rechtsextrem eingestuft wird. Welche gesellschaftlichen, politischen und persönlichen Faktoren spielen dabei eine Rolle? Und wie beeinflussen soziale Medien und digitale Plattformen dieses Wahlverhalten?
Und um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir heute einen ausgewiesenen Experten eingeladen, Dr. Rüdiger Maas, Generationenforscher und Fachmann für die Bedürfnisse und Denkweisen junger Menschen. Der Psychologe vom Augsburger Institut für Generationenforschung hat rund 1000 junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren zu den Motiven ihrer Wahlentscheidung befragt. Herzlich willkommen, Herr Maas. Ja, und gemeinsam mit Ihnen, Herr Maas, wollen wir die Hintergründe beleuchten und verstehen, warum viele junge Menschen ihr Kreuz bei der AfD machen, was diese Entwicklung für unsere Gesellschaft bedeutet.
Dr. Rüdiger Maas ist ein führender Generationenforscher, Psychologe und Bestsellerautor. Geboren 1979 in Schwabmünchen, studierte er Psychologie und Philosophie in Deutschland und Japan. 2012 gründete er die Maas-Beratungsgesellschaft MbH und 2017 das Institut für Generationenforschung in Augsburg. Seine Arbeit konzentriert sich auf die Generation Z, Cyberpsychologie und gesellschaftliche Dynamiken. In seinem Buch Generation lebensunfähig erlangte er bereits breite Aufmerksamkeit. Mit seiner internationalen Erfahrung und seinem erfrischenden Ansatz ist Rüdiger Maas auch ein gefragter Keynote-Speaker und Interviewpartner.
Ja, Herr Maas, wenn Sie die heutige Generation Z mit einem Hashtag beschreiben sollten, welcher wäre es und warum?
Digital geleitet, vielleicht würde das ganz gut passen. Wir haben ja mehr oder weniger so die erste Kohorte, die sehr starke Informationen aus der digitalen Welt bezieht, vornehmlich aus Social Media. Und dort auch politisches Verständnis, darum geht es ja eben. Mehr als die Hälfte gibt an, hauptsächlich über Social Media in irgendeiner Form. Das kann TikTok sein, das kann aber auch Tagesschau, die Kurzversion auf YouTube sein. Mehr oder weniger über Social Media die hauptsächlichen Informationen zu haben, was ihr Politikverständnis in irgendeiner Form beeinflusst.
Heißt das, dass letztlich auch der digitale Filter möglicherweise dafür sorgt, dass nur begrenzt Informationsbreite und Informationstiefe aufgenommen wird?
Nee, es ist eher die Quantität. Es ist eher die enorme Flut an Informationen, die junge Menschen bekommen. Und das ist natürlich schwer und man lässt unser Gehirn automatisch dann eben oberflächlich mit Informationen umgehen. Also je mehr Sie googeln, desto oberflächlicher gehen Sie mit den Google-Ergebnissen um. So muss man sich das eher vorstellen.
Ich meine, wenn man sich heute auf TikTok tummelt, dann passiert einem eines, genau was Sie gerade gesagt haben, Herr Maas, man wird wirklich zugedröhnt mit AfD-Inhalten. Einerseits von Influencern, andererseits aber auch von AfD-Politikerinnen und Politikern. Und das macht ja auch etwas mit Menschen, zumal der Algorithmus gilt ja als sehr intelligent und er spürt schon eigentlich nach wenigen Sekunden die Intention dessen, der sich dort, ich will jetzt gar nicht sagen, nach Informationen umschaut, sondern der sich dort tummelt. Und ruckzuck hast du dir das erste Filmchen angeschaut, folgen unendlich viele weitere, wenn du nicht aussteigst. Was macht das mit den jungen Leuten und wie viel Einfluss hat es dann auch auf ihr Verhalten für ihren Blick auf die Gesellschaft?
Also in erster Linie ist es erstmal Entertainment. für die Jungen. Also aus so einem Video kann ich jetzt nicht sofort ein Wahlverhalten erziehen. Aber was passiert denn? Also ich werde in dieser Filterblase, in die mir jetzt zwar eben TikTok sehr stark bespielt mit einer Richtung, und jetzt fangen Junge an, in irgendeiner Form zu schauen, stimmt das denn wirklich? Und man schaut jetzt zum Beispiel außerhalb von TikTok, auf YouTube, auf Google. Und das wird unterschätzt, dass diese Algorithmen sich auch gegenseitig speisen. Auch dort wird ja das Such- oder das Verhalten oder das Verhalten, was junge Menschen halt sehr stark auch triggert emotional, wird ja dort auch ebenfalls befeuert. Das heißt, es kann sein, dass ich denke, ich gehe aus meiner Bubble raus und gehe eigentlich immer noch innerhalb meiner größeren Bubble wieder in eine andere, auf eine andere Ebene und werde dann da noch befeuert. Und wenn ich jetzt die Realität mal von jungen Menschen mir anschaue, ich werde jetzt den ganzen Tag befeuert, ich sage jetzt mal übertrieben mit AfD-Themen, wie wir müssen Migration begrenzen, die ist gefährlich, dann gehe ich raus, schalte Tagesschau an und jetzt sagt Markus Söder genau das Gleiche. Dann ist es natürlich für mich ein Indiz, dass das, also aus Sicht der jüngeren Menschen, ja auch evident ist, dass das stimmen muss. So, also waren die ursprünglichen, in dem Fall jetzt das Original, in dem Fall, für mich wirkt dadurch glaubwürdiger. Das ist die Lebensrealität von jungen Menschen. Und jetzt gehe ich raus auf die Straße und sehe quasi, wie alte Frauen, so erzählen das uns junge Menschen, Flaschen sammeln muss. Ja, was ist denn das für ein Staat? Der interessiert sich gar nicht für uns Deutsche, sondern der gibt nur das ganze Geld eben für Menschen nicht deutscher Herkunft und so weiter aus. Das sind dann die Narrative, die sich dann verfestigen. Das heißt, wir haben jetzt drei Komponenten. Das ist einmal, werde ich, wenn man so will, auf eine Spur gelenkt durch TikTok, dann gehe ich raus und sehe, dass eben auch Parteien außerhalb der AfD genauso jetzt so ein Sprech übernehmen. Dadurch verfestigt sich die Ursprung, ne? Und dann gehe ich in die Realität und habe ja eh schon einen Bias. Und diesen Bias nehme ich mit, also diese Wahrnehmungsverzerrung. Und dann wird für mich dann eine Wahrheit raus. Und das ist dann erstmal schwerer, jemanden abzuholen. Weil jetzt wird's auch emotional. Also es wurde ja auch auf TikTok schon emotional mehr oder weniger angereichert. Und dann bin ich auch weniger zugänglich für Fakten. Also es bräuchte sehr stark ein Korrektiv. Aber es ist natürlich schwer. Junge Menschen sind im Schnitt zwischen 90 bis 100 Minuten täglich auf TikTok. So und on top kommen eben die anderen Dinge. Deswegen ist es auch ganz wichtig, wie andere Politiker oder andere Parteien sich verhalten. Und das wird sehr stark von den anderen Parteien unterschätzt. Also will sagen, die AfD kann noch so populistisch sein, wenn die anderen Parteien quasi, ich sage mal, dort seriöser dann auch auftreten würden, hätte das nicht so einen Effekt.
Was ist daraus abgeleitet, Ihre Empfehlung an die etablierten Parteien, die ein Stück dann getrieben werden von den Themen, wie sie gesetzt werden und von den Fragen, die daraus provoziert werden?
Ja, also wir müssen jetzt Social Media ist nicht mehr wegbringen. Im Endeffekt waren das Jugendräume. Es ist eh Wahnsinn, wie viele Erwachsene quasi sich auf TikTok tummeln. Das war ursprünglich für 14-Jährige mal gedacht. So witzige Tanzvideos repetitiv. Es sind da ganz viele Politiker, die sich da tummeln. Und man stelle sich vor, die Jungen empfinden dann irgendwann TikTok langweilig, übernehmen eine neue Plattform, da laufen sofort die Erwachsenen wieder hinterher. Also wir haben sowieso einen extremen Rollentausch. Jetzt ist da aber eine Partei sehr stark vertreten. Jetzt müssten die anderen Parteien dort auch stark vertreten sein, um dort eine Art Korrektiv zu bilden, einen Ausgleich zu bilden. Und jetzt ist aber so, Social Media hat ja Fluch und Segen. Also es hat ja auch viele Vorteile. Also Vorteil ist, dass man innerhalb von kurzen Sequenzen schnell zum Punkt kommen muss. Und das fällt tatsächlich vielen Politikern schwer. Vor allem, weil ich dann eine klare Kante zeigen muss. Und vor allem, weil das ja einfach auch im Internet erstmal auch festgehalten werden kann. Ich kann mir das vor 2 Jahren noch rausziehen, was der immer gesagt hat. Oder diese permanenten Wechsel gehen dann halt auch nicht mehr. Das heißt, ich muss genauer sein in der Sprache, ich muss schneller zum Punkt kommen und ich muss auch lernen, komplexe Themen so darzustellen, dass die in 20-Sekunden-Videos interessant wirken können. Das heißt also, positiv gedacht, fordert es mehr Kommunikationsskills. Negativ, und das sagen mir sehr viele Politiker der etablierten Parteien, ich kann kein komplexes Thema 20 Sekunden erklären. Da sage ich, ja, aber dann kannst du auch eine ganze Zielgruppe nicht bedienen. Und das ist einfach Teil von etablierten oder gesamtgesellschaftlichen Parteien, die eben auch alle Bürger erreichen wollen. Das ist eben ein Thema, was ich noch mit bespielen muss. Ich muss die klassischen Medien jetzt bespielen und ich muss Social Media bespielen können. Ich muss beides können und das ist eben eine stärkere Herausforderung. Und wir sehen, mit Zunahme der Digitalisierung, mit Zunahme auch von Social Media, wird immer oberflächlicher, dass man denkt, es wird alles einfacher und simpler, aber es wird eigentlich viel komplexer. Es wird viel anspruchsvoller. Jetzt muss ich ja durch eine Aufmerksamkeitsspanne kommen. Ich habe ein War of Attention, 20-Sekunden-Videos, der schaut 90 Minuten irgendwas an. Das heißt, dass mein Video hängen bleibt, da muss ich schon sehr viel machen. Es muss schon sehr gut sein oder sehr emotional oder sehr lustig. Es muss einfach aus der Masse wieder aussteigen. Das heißt, so 0815-Interview geht dann schon nicht mehr. Es muss schon ziemlich gut sein. Ich muss mir auch im Vorfeld Reichweite aufbauen. Wenn ich es nicht kann, brauche ich einen Influencer. Es wird alles komplexer. Und on top muss ich jetzt auch die klassischen Medien bedienen. Weil die Kinder fragen ja dann auch ihre Eltern, wie würdest du, wie siehst du das? Die fragen auch ihre Lehrer. Das ist ja nicht so, dass die im luftleeren Raum agieren und nur Social Media haben, sondern wie gesagt, da kommen ja immer noch die anderen Stufen dazu, dass ich auch in einer analogen Welt mir Informationen versuche zu beschaffen. Aber die Gedanken, die Ursprünge kamen eben aus Social Media. Und das wird alles ein bisschen komplexer. Und da sehe ich halt auch so ein Altersphänomen bei Politikern. Also wir sparen ja dann doch schon oft die Jungen auch aus. Und wenn wir mal ehrlich sind, gibt es eigentlich, die Grünen versuchen es jetzt, aber sonst keine Partei außer die AfD, die Jungen direkt ansprechen, die Themen der Jungen direkt ansprechen. Und das können wir alle zwar verfluchen, aber die machen es. Die haben tatsächlich für sich diese Wählergruppe erkannt, während alle anderen Parteien sagen, nee, das ist immer zu wenig. Ich habe eher so eine überalterte Gesellschaft, ich konzentriere mich lieber auf die Eltern, ich konzentriere mich lieber, dass die 70-Jährigen ihre Rente bekommen, als die 20-Jährigen eine haben in der Zukunft. Das heißt, dadurch wirken aus Sicht der Jüngeren, die AfD ist sehr zukunftsorientiert, die wirkt dadurch modern. Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, ist immer die objektive Betrachtung, aber die subjektive für die Jungen ist eben so. Und dadurch, dass die etablierten Parteien sie gar nicht ansprechen, ihre Ängste, Befürchtungen gar nicht wahrnehmen, wirkt das auch so ein Stück alt, als wenn jetzt die amtierende Regierung gegen uns arbeitet, also aus der Sicht der Jüngeren, und die anderen Parteien einfach uns ignorieren. So, und deswegen gäbe es, wenn man so will, aus Sicht der Jüngeren gar keine Alternative für die Alternative.
Darf ich ganz kurz nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe? Eigentlich, so wie ich es verstanden habe, bräuchte man eine separate Kommunikationstruppe für dieses Medium, für diese Generation, um sie erreichen zu können, weil selbst wenn es die gleichen Inhalte sind, die Methoden oder die Art der Kommunikation muss eine ganz andere sein. Kürzer, präziser,
moderner. Kürzer und präziser und ja, und man muss auch für das Thema brennen. Auch das kommt in Social Media sehr schnell raus, ob jemand für das Thema brennt oder jemand dahinter steht. Und wir hatten bis jetzt tatsächlich so eine Politik, ich bin mal 4 Jahre, keine Ahnung, Außenminister, dann bin ich 4 Jahre Justizminister, dann bin ich 4 Jahre Gesundheitsminister. So, und ich kann ja nicht für alle Themen brennen und für alle Themen gut sein. Das funktioniert halt so nicht mehr. Und das ist auf Social Media, wird es halt schnell sichtbar. Das muss man eben sagen. Und da werden halt Sachen auch visibler. Also durch jede Disruption, in dem Fall ist es eben eine kommunikative Disruption, wenn man das so zu sehen mag. Und die Jüngeren sind halt gewohnt, schnell befeuert zu werden. Also wenn ich jetzt zu lange brauche, um zum Punkt zu kommen, wische ich einfach weiter. Und dann war das Ganze eben weg. Das heißt, ich muss schnell zum Punkt kommen. Und Sie wissen selber, wie sonst die Interviews sind bei Politikern, die weichen mal aus. Man muss auch sagen, zum Beispiel AfD-Politiker sind außerhalb von Social Media unfassbar schlecht. Die gehen nie auf irgendwelche Fragen richtig ein. Die weichen immer aus, dadurch fassen immer Journalisten nach. Und dann, ja, lassen Sie mich doch ausreden. Naja, aber du sagst ja was völlig anderes. Ich habe A gefragt, du erzählst mir B. Und dann sind die Journalisten natürlich ungeduldig und sagen, können wir wieder zu A gehen? Und dann heißt es immer, sie lassen mich nicht ausreden. Das macht zum Beispiel Alice Weidel sehr häufig. Aber was nimmt sie? Sie nimmt dieses, lassen Sie mich endlich ausreden, nur dieses Snippet raus, ja, wie die Moderatorin oder Moderator dreimal ins Wort fällt, weil einfach die Frage gar nicht beantwortet wird, nimmt aber nur den Snippet und das sehen die Jüngeren wieder. Die Jüngeren sagen, schau mal, ist ja unfair, wie man mit der AfD umgeht, man lässt die gar nicht ausreden. Das ist ja, da sind die Meister in solchen Dingen. In analogen Interviews scheitern die ganz oft auch keine adäquaten Antworten oder irgendwas, aber in Social Media kann ich das eben sehr schnell und sehr gut zusammenbauen. Könnten die anderen Politiker alle anderen auch machen. Genauso. Man muss sich da halt einfach nur mit Beschäftigung und Mühe geben. Und das haben wir bis jetzt nicht gesehen. Und Social Media gibt es ja nicht erst seit heute. Ne? Das gibt es eben schon sehr lange. Da sieht man auch, wie wenig Interesse man da eigentlich hat, was da so nachkommt.
Wobei ja aus meiner Beobachtung nach sind es nicht nur oder nicht vor allem AfD-Politikerinnen und Politiker Alice Weidel oder Herr Chrupalla, die sozusagen im Netz reüssieren, sondern sind vor allen Dingen Influencer. Es ist irgendwie gelungen, im Laufe der Jahre sehr viele Influencer auch zu gewinnen, sage ich mal, die auf TikTok die Arbeit der AfD machen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie sie Jugendliche und junge Menschen sehr gut anspricht. Und man kann das ja selber testen. Ich habe am Wochenende auf TikTok ein kleines Filmchen gepostet über eine Anti-AfD-Demo. Sie kriegen auf nichts so viele Kommentare wie auf Geschichten, die gegen die AfD gerichtet sind, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kriegen Sie da eben auch einen Eindruck davon, wie viel Influencer unterwegs sind. Das ist ganz enorm. Und damit andere Parteien so etwas aufbauen, ich sag mal, alles ist möglich, aber Sie haben es ja erwähnt, die haben es verschlafen in den vergangenen Jahren. Und das ist ein großes Problem. Was mich aber noch dabei wundert, ist, Sie haben das ja auch in Ihren Untersuchungen herausgefunden. Offenbar juckt es junge Menschen überhaupt nicht, dass diese Partei in Teilen rechtsextrem ist und Inhalte propagiert, die unsere liberale Demokratie nicht nur gefährden, sondern destabilisieren und sogar zerstören könnten.
Das sind mehrere Ebenen. Ich möchte mal ganz kurz nochmal mit den Promotoren so nennen. Ich nenne die gar nicht so Influencer, ich nenne die erstmal Promotoren. Wie meinte das indirekt? Die sind gar nicht oft AfD-assoziiert, sondern sind Antisystem-assoziiert. Und da wirkt es ganz gut. Oder die sind einfach auch rassistisch oder xenophob oder was auch immer. Es sind dann einfach solche Dinge, die kommen. Und ganz, ganz viele von denen sind eben in zwei Wellen in Social Media gegangen. Das war das erste Mal 2015, als eben diese große Migrationsbewegung kam Richtung Deutschland. Da haben die angefangen. Und bei Corona. Das waren oft einfach Anti-Corona-Maßnahmen, Gegner und so weiter, die, ich sage mal, von den öffentlichen Rechtlichen gar nicht so gehört wurden. Da war auch viel Unsinn dabei, aber es waren auch Leute dabei, die einfach mal kritisch Sachen hinterfragt haben. Und die haben sich dann sehr schnell auch in Social Media zurückgezogen, dort eine Reichweite aufgebaut. Und dort funktioniert ja immer dieses Dagegensein. Und die AfD sieht sich ja auch als Opposition quasi der Regierung. Und deswegen funktioniert das ganz gut. Und deswegen harmonieren die auch. Die werden sich auch gegenseitig befeuern. Und wir haben auch in zwei Dinge noch, zwei Gedanken noch, sehr viele KI-generierte Bots. Und diese Ersparung, diese ganzen Kommentare, sind ja oft auch Hasskommentare, die sind oft KI-generiert. Es sind gar keine physischen Menschen dahinter. Und wir haben auch KI-generierte Influencer, die ebenfalls in diese Richtung gehen. Vornehmlich aus Russland bezahlt. Auch das sind Dinge, die man halt einfach mal auch ansprechen muss. Also auch solche Dinge finden bei uns halt auch statt. Zurück zu dem Thema mit Rechtsextremismus. Spaltung, also eine vereinte Generation kann man nicht spalten. Also man versucht natürlich hier auch Spaltung zu betreiben, also Leute zu unterscheiden, die gegen System für System, die Linken gegen die Rechten, die Deutsche gegen Migration und so weiter und so fort. Das ist immer wichtig, wenn sie so ein totalitäres System aufbauen oder Populismus, dass sie erstmal auch spalten. Und die Jungen selber sehen die AfD nicht als rechtsextreme Partei. Das ist ganz wichtig. Die sehen die auch nicht in irgendeiner Form als gefährlich. Sondern die Jungen denken einfach jetzt, ich will da mal was, damit sich was bewegt in Deutschland. Und dann will ich danach wieder was anderes. Die unterschätzen Dynamiken, die da frei werden. Die schätzen Dynamiken, wenn da jemand mal in Amt und Würden ist, was da alles sehr schnell umgeändert werden kann. Wir sehen das jetzt in den USA, wie schnell eigentlich bestimmte Dinge tatsächlich dann auch realisiert werden können. Der Austritt der EU oder aus der NATO, das wird komplett unterschätzt. Da denken die Jungen, nein, also das kann alles nicht passieren. Die werden einfach nur nochmal dafür sorgen, dass Sicherheit kommt. Und es ist auch sehr, sehr viel Widersprüche dabei. Also uns haben Junge gesagt, ich finde es super, wenn die Grenzen halt einfach dicht gemacht werden. Und dann auf meine Frage, ja, aber dann kannst du ja auch nicht mehr raus. So wird gar nicht gedacht. Ja, wie, dann kann ich nicht mehr raus. Naja, nimm mal an, du fährst jetzt in Skiurlaub, dann musst du da halt ein, zwei Stunden Wartezeit vielleicht mitrechnen, um nach Österreich rüber zu können, weil da halt die Grenzen beide Seiten kontrolliert werden. Oder zumindest, wenn du auch zurückkommst, du wirst ja mitkontrolliert. Also wenn man es vernünftig macht, hast du halt auch Nachteile. Nö, das möchte ich nicht. Ich möchte nur, dass halt keine Gefährder mehr reinkommen. Also auf so einer Ebene findet das statt und man sieht dann schon so eine gewisse Naivität. Ich finde auch jungen Menschen auch zustehen, die müssen nicht immer alles so durchdenken, sage ich mal. Es wird ihnen halt einfach so auch angeboten. Aber es hat halt sehr viel Lücken und sehr viel Hürden. Und diese Hürden möchte aber keiner nehmen, gleich vorweg. Auch dieses Thema, wenn man erklärt, die AfD möchte zum Beispiel alle Subventionen streichen, das ist vielen gar nicht bewusst, was die Folgen sind. Das durchdenken tatsächlich sehr wenig Junge, wenn man da mit denen spricht. Also das ist einfach noch nicht so durchdacht. Und das hat aber auch die AfD sehr gut erkannt, dass man dort eben auch Junge ganz gut abholen kann.
Bleibt die Frage, warum reagieren andere Parteien nicht? Oder welche Rolle müssten eigentlich die Parteien einnehmen, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie die Themen zu Ende denken, dass sie die Themen auch erklären wollen und dass sie eine Zukunftsstrategie dahinter haben? Man kann nicht wirklich erkennen, dass hier eine echte Gegenreaktion ist. Und darüber hinaus gibt es auch noch ordentlich Fake News, Desinformation, die ja genau das bedient, was im Prinzip offen liegt bei der jungen Generation.
Also ich sage mal, ich kann es mal so erklären. Den jetzt Parteien, die jetzt in der Regierung sind, wirft man vor, dass sie zu wenig für Bildung machen. Der CDU wirft man vor, Bildung ist erst auf Seite 65 im Wahlprogramm und so weiter, das wirft man vor. Das Thema kommt bei der AfD ja gar nicht vor. Das heißt, die AfD ist nie in der Beweispflicht.
Yeah.
Die anderen waren ja immer agiert, das heißt, die müssen jetzt immer Beweise liefern und sind dadurch viel, viel sichtbar in diesem Themenfeld. Das heißt, man sagt, warum hast du nichts dafür getan? Hättest du ja machen können und die anderen, ihr wart ja davor dran. Und das braucht die AfD gar nicht machen. Das heißt, die ist in einer viel komfortableren Position, um solche Narrative auch zu bedienen. Und die ist nie eine Bringschuld. Das ist so ein großer Unterschied zwischen den anderen Parteien.
Aber was sollten die anderen Parteien tun?
Naja, also ich glaube, man muss einfach mal sagen, wird es denn gedankt, jetzt objektiv, wenn man mal objektiv einfach mal so anschaut, ich bin jetzt ein Kanzlerkandidat oder Kandidatin, ich kümmere mich jetzt um die Belange der Jungen. Wird mir das an der Wahl ohne gedankt? Habe ich dann genügend Stimmen, damit mir das auch was bringt, oder konzentriere ich mich lieber auf die große Wählergruppe und das sind die Älteren? Das ist tatsächlich auch ein strategisches Thema. Wenn ich jetzt kurzfristig denke, wenn ich langfristig denke, ist es natürlich schlau, auch die Jüngeren zu setzen, weil irgendwann sterben die Älteren weg. Und dann habe ich da eine Kohorte, die plötzlich prozentual stärker wird, weil einfach der Überbau nicht mehr so stark ist. So, und man denkt da vielleicht nicht an nächste Wahl oder so, vielleicht an die überübernächste Wahl, und da sind wir im Jahre 2033, auch ein nettes Wortspiel. Ob da anschauen die prozentuale Verlagerung ganz anders auf, wenn ich jetzt Stammwähler aufbaue. Und da sehen wir schon, das sind ganz unterschiedliche Strategien, die da verfolgen.
Aber ist es nicht auch so, dass die etablierten Parteien ein Glaubwürdigkeitsproblem haben, besonders bei jungen Menschen, die sich ja ganz offenbar nicht ausreichend ernst genommen in ihren Problemen fühlen? Sie haben Zukunftsängste, sie sorgen sich darum, einen guten Arbeitsplatz zu haben. Sie haben Frust, weil sie vielleicht, was das Thema Wohnraum angeht, nicht das haben, was sie erwartet haben, und sehen die jetzt Handelnden nicht in der Lage, ihnen diese Ängste zu nehmen und eine Perspektive zu bieten, die sie dazu führen könnte, ihr Kreuz nicht bei der AfD zu machen. Ist es so in etwa richtig eingeordnet?
Ja, ich würde aber noch eine Ebene tiefer gehen. Objektiv sind die Ängste eigentlich eingeredet. Also dieser Wohlstandsverlust, diese Angst, dass es schlimmer wird und so weiter, ist tatsächlich eingeredet. Wieso kann ich das so frech behaupten? Weil wir neben den quantitativen Befragungen sehr viel qualitative Validierung gemacht haben, und wir haben immer wieder die meisten Ängste, die junge Menschen im Westen haben, ist tatsächlich finanzieller Natur, dass sie sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten können, dass sie finanziell schlecht dastehen, die Inflation und so weiter. Und das waren oft Leute, die überhaupt nicht finanziell schlecht dastehen. Es ist nur einfach so ein Gedanke, ich möchte jetzt halt ein Haus in München Mitte haben. Weil früher konnten sich die Leute ein Haus leisten. Naja, die haben sich ein Haus leisten können, aber doch nicht in München Mitte. Die haben sich dann natürlich auch außerhalb von München auf dem Land oder irgendwie so irgendein Reihenhaus sich gekauft. Das wird dann immer aufgeblendet. Das heißt also, die wollen halt relativ viel haben und wollen wenig verzichten. Also das ist schon so ein Thema. Man hat halt auch sehr viel konsumiert. Das ist eben so. Das heißt, diese Ängste sind eher Wohlstandsverlustängste, und die werden halt unglaublich geschürt, jetzt aus diesen Promotoren, die wir vorhin genannt haben, auf Social Media, die einen immer wieder einreden, es könnte dir besser gehen, es geht dir nicht so gut, wie es dir gehen könnte. Aber wenn man mit den Jungen dann so spricht, was fehlt dir denn eigentlich? Was hättest du denn noch mehr? Dann kommt eigentlich sehr, sehr schnell raus, dass da eigentlich gar kein großer Sonnit dahinter ist. Das ist so Thema. Und jetzt sagen sie auch Arbeitsplatz. Also ein junger Mensch hat es noch nie so leicht wie heute, einen Arbeitsplatz zu bekommen, einen Studienplatz zu bekommen. Es war noch nie so leicht, ein Abitur zu bekommen. So, es war noch nie so leicht, Zugang zu Informationen zu bekommen, wie es jetzt ist. Wir hatten noch nie so eine gute Angleichung von Ost-West, wie es heute ist. Objektiv war es noch nie so gut wie jetzt, und das macht die jungen Menschen halt zu schaffen. Ich kann mir plötzlich 5 Arbeitsplätze aussuchen. Ich habe eine Auswahl kumuliert von 22.000 Studiengängen. Ich bin einfach völlig überfordert. Da hilft mir niemand, und ich habe permanent die Angst, nicht aus dem Vollen zu schöpfen. Permanent die Angst, nicht das Beste für mich rauszuholen. Ich habe nie gelernt zu verzichten. Ich musste keinen Wehrdienst machen, ich musste keinen Zivildienst machen. Das Einzige, was ich machen musste, war Schulpflicht. So, und dann mache ich noch ein Studium, und danach sollen die Unternehmen sich bitte bei mir bewerben. Ich möchte horrende Preise haben für mein Einstiegsgehalt. Ich möchte gar nicht so viel liefern. Ich möchte einen 9-to-5-Job oder vielleicht nur 4-Tage-Woche. Das sind halt alles Dinge, die auch zusammenkommen. Das heißt, da trifft halt Realität und Wunschgedanken sehr stark auseinander an der Stelle. Und das müssen wir mit betrachten an der Stelle. Wir haben das jetzt untersucht. Die Ängste steigen enorm an bei jungen Menschen. Teilweise um 19-52%, je nachdem, welche Ängste wir abgefragt haben. Seit 2009 tatsächlich steigen die enorm an. Das Spannende ist, das sind aber nicht die Krisen, die wir so denken. Ukraine-Krieg, Corona-Krieg oder diese ganzen Polikrisen, sondern es ist tatsächlich eher so diese Angst vor Wohlstandsverlust, die Angst, was machen zu müssen. Die Angst, nachts nicht mehr rausgehen zu dürfen, das sagen uns auch immer ganz viele, die Angst, dass ein Messer mir reingerammt wird und so weiter. Das sind die Ängste, die permanent da sind, die objektiv tatsächlich ja eigentlich auch weniger geworden sind, wenn man jetzt die statistischen Daten sich anschaut. Das heißt, das sind erstmal Ängste, um das mal zu sagen, wo die Politiker jetzt gar nicht so viel machen können. Das ist ja das Fatale. So, deswegen funktioniert der Populismus halt so gut. Also die haben gar keinen Handlungsauftrag, weil diese Ängste jetzt erstmal auch so ein Stück geschürt sind. Wenn das jetzt ist, sage ich mal, ich habe jetzt Angst, keinen Wohnraum zu bekommen, der wäre jetzt einfach so objektiv, dann könnte ich ja jetzt auch Wohnraum organisieren oder man könnte was machen. Man hätte tatsächlich einen klaren Handlungsauftrag. Aber wir haben tatsächlich extrem viele Junge, die noch zu Hause leben, die auch in der Nähe der Eltern studieren. Das ist gar nicht finanzielle Natur, sondern Bequemlichkeitsnatur. Das müssen wir halt auch mit in diese Gesamtshow mitnehmen. Und wir hatten in unserer Umfrage auch immer wieder Menschen, die jetzt AfD zum Beispiel wählen, waren auch oft Menschen, die wollen, dass der Staat mehr für mich macht. Und zwar eher als passiver Konsument. Die sehen quasi ihren Handlungskorridor gar nicht, dass sie auch sehr viel selber gestalten können, sehr viel selber mitmachen können, sondern es ist eher so ein passives, ich lasse mich mal ein Stück mehr bedienen. Ich sage das jetzt mal so überspitzt. Und das kann ich den Jungen gar nicht so vorwerfen, weil die haben ja nie eine andere Lebenswirklichkeit erlebt, sondern es hat sich ja alles ein Stück mehr um sie gedreht, als das bei den Kohorten davor war. Und das müssen wir neu denken. Und es fällt vielen Älteren immer ganz schwer, das mit zu betrachten, weil wir ja auch ein Stück Mitverursacher sind an dieser Situation.
Ja, schaffen die Wohlfühlsituation mit. Das ist richtig. Sehen Sie denn Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Sehen Sie Unterschiede nach Regionen, nach Bildungsart, nach wirtschaftlicher Situation? Das würde ja, drängt sich ja fast auf, die Frage oder die Antwort könnte ich mir vorstellen, dass genau diese Dinge da zum Ausdruck kommen, oder?
Ja, also wir sehen, dass bei jungen Frauen eher linksliberal gewählt wird und bei jungen Männern eher rechtskonservativ. Und das müssen wir auch verstehen. Also es gibt ja ganz wenig Konzepte aus dem linken Spektrum, das überhaupt Männer berücksichtigt. Es ist sehr stark auf Feminismus ausgelegt, es ist sehr stark in diese Richtung. Und wenn ich jetzt ein verunsicherter junger Mensch bin, da bin ich ein Mann in dem Fall, da bin ich natürlich sehr vulnerabel für eben diese andere Richtung. Weil ich ja einfach mal ausgespart werde in diesen Diskursen sozusagen. Also das ist so ein Thema, was man auch mit betrachten muss.
Es gibt ja noch was dazwischen, zwischen Linksliberalen und dem, was die AfD bietet.
Natürlich gibt es ganz viel dazwischen, aber wenn sie im Social Media groß werden, gibt es halt auch viel im Absolut. Okay. Es gibt halt immer nur so, also wir haben in unserer Umfrage haben uns sehr viele gesagt, entweder sie wählen Linkspartei oder AfD. Es waren sehr wenig, die gesagt haben, ja, ich will halt CDU, das werden die vielleicht dann doch am Ende dann machen. Aber in dem ersten Reflex waren das eher so die Ränder. Wir hatten auch relativ wenig, die übrigens sagen, ich will Grün. Auch das ist so, dieser Hype ist auch weg.
Innerhalb weniger Jahre ist dieser Hype weg gewesen. Denn bei den letzten Wahlen hatten die Grünen noch hohe Anteile an jungen Wählern.
Und AfD, FDP, FDP, ODP, die FDP hat vor Schwachheit Luxus ohne Verzicht. Die Friday for Future Bewegung, ja. Das war ja auch eine Social-Media-Bewegung. Davon haben die Grünen profitiert, ohne jetzt wir den Grünen nicht zu nahe treten haben, ohne dass sie viel gemacht haben, sondern das war eigentlich eher der Zeitgeist und die Bewegung, die denen halt auch viele Stimmen Zulauf gebracht hat. Und die ist halt weg. Und das ist auch, wenn man sagt, eine sehr lange Bewegung, 5 bis 6 Jahre, so eine Social-Media-Bewegung wie Friday for Future ist auch ziemlich lang. Die hat sich auch ziemlich lang gehalten an der Stelle. Und die Bewegung war in sich ja, die war ja in sich auch in sich, ich sage immer ganz gern, die war in sich leer, weil die Jungen sich ja nie als mitverantwortlich gesehen haben, sondern immer nur auch hier wieder Bittsteller nach oben. Ich gehe Freitag gemütlich, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, ganz frech, ich gehe Freitag gemütlich jammern, mache aber selber nichts und gehe nächsten Freitag wieder jammern. Und wenn ich aber wirklich intrinsisch dahinter stehe und mich stört irgendwas, dann würde ich es auch am Montag machen, dann würde ich auch am Samstag demonstrieren. Ich würde irgendwie schauen, dass das passiert und ich würde schon nach 3, 4 Wochen würde ich in irgendeiner Form was ändern. Ist ja nicht passiert, sondern 5 Jahre immer jeden Freitag brav. Ich sage mal, von 12 bis 1, dann gehe ich wieder heim. Ich habe alles Gute getan, konsumiere weiter. So, bestell weiter Kleidung der Saison oder Lebensmittel aus der ganzen Welt. Das war ja eigentlich die Lebenswirklichkeit von jungen Leuten. Das war ja, wenn ich mich als Teil der Bewegung sehe, Beispiel jetzt die 68er, die waren Teil der Bewegung. Und der erste Angriffspunkt waren die Eltern. Bei Friday for Future waren nie die Eltern, sondern die da oben sollen was ändern. Und es ist so ein bisschen so der gleiche Habitus jetzt wie den AfD-Wählern. Die da oben sollen jetzt was ändern. Wenn die es nicht können, dann wähle ich jemand anderes, der das für mich ändert. Ich sehe nicht meinen Handlungskorridor. Das ist eben so der Zeitgeist, den wir eben so haben. Und da funktionieren eben beide Pole ganz gut.
Das ist die Frage der Geschlechter. Aber Sie würden auch bestätigen, das gilt für soziale Situation, wirtschaftliche Situation, Region.
Da muss ich auch mal zuhören. Wenn Sie jetzt mit 14, 15, 16 eine Lehre machen und dann schon morgens um 5 aufstehen müssen, keine Ahnung, oder noch früher eine Bäckerlehre, dann haben Sie keine Zeit und Energie, zu Friday Future Demo zu gehen. Wenn sie auf dem Land leben, wie wollen sie denn da hinfahren bis nach Berlin 2 Stunden, um da auf so eine Demo zu gehen? Das war schon eher so die obere Schicht, die das gemacht hat, eben auch mit diesen Folgen dann oder mit diesen Habitus. Es ist schon ein Unterschied, ob ich ein Akademiker bin oder nicht Akademiker in diesen Themen. Stadt-Land haben wir, Ost-West und Nord-Süd. Diese Themen haben wir nach wie vor, ja.
Wie sieht es denn im internationalen Vergleich aus, Herr Maas? Wir erleben ja eigentlich weltweit einen Rechtsruck. Ist das Verhalten der jungen Menschen in anderen Ländern, die diesen Rechtsruck vollziehen, ähnlich wie bei uns? Haben Sie da Erfahrungen?
Ja, also Arbeitsmarkt ist unterschiedlich. Wir hatten in manchen Ländern lange Jugendarbeitslosigkeit. Das sind die Jungen einfach anders. Das ist so ein Thema. Aber wir haben vielen Nationen jetzt eine ähnliche Situation. Das sehen wir tatsächlich innerhalb von Europa. Wir sehen es in Amerika. Wir sehen es in ganz, ganz vielen Nationen, dass wir jetzt, wenn man so will, wieder so ein Bewahren haben, sodass das Pendel in eine andere Richtung geht. Wenn man so möchte, eher so einen rechtskonservativen Ruck. Wir haben auch dieses Thema, dass Frauen eher links wählen und Männer eher rechts, auch weltweit dieses Phänomen gerade. Wir haben das in England, wir haben das in Amerika, wir haben das in ganz, ganz vielen Ländern gerade, dass das Verhalten auch sehr ähnlich ist wie bei uns, ja. Wir haben aber auch weltweit eine sehr ähnliche Social Media Befeuerung. Und klar ist, TikTok agiert in jedem Land ein bisschen anders, es gibt andere Gesetze, aber in sehr, sehr vielen Ländern sind die jungen Menschen sehr viel auf Social Media und werden dort halt auch befeuert. Und das hat ja keine Grenze. Das hält ja nicht an, ne? Was die in Österreich anschauen, sehen wir auch in Deutschland und umgekehrt. Also das geht ja eben auch global.
Ja. Die Art zu konsumieren mit schnellen Schnipseln und selbstverstärkender, ja, letztlich Addition aus verschiedenen Medien ist ja das ideale Einfallstor für Fake News, für Desinformation. Wie gut sind junge Menschen darauf vorbereitet oder wie gut sind wir generell darauf vorbereitet und wo müsste man ansetzen, um hier tatsächlich zu mehr reflektieren, zu vielleicht auch mehr Tiefgang?
Ja, wir hatten jetzt Corona-Pandemie. Während der Corona-Pandemie haben wir 14-tägig diese Untersuchung gemacht, wie sehr Fake News oder Verschwörungstheorien und so weiter auch bei Jungen funktionieren oder nicht. Da waren die Jungen überhaupt nicht zugänglich dafür. Ganz im Gegenteil, die haben das relativ schnell erkannt. Das war aber halt vor 5 Jahren noch auf einer ganz anderen Ebene. Oder war mal Corona vor 3 Jahren oder wann? Das war auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Jetzt mittlerweile sind die Fake News so gut und es sind so viele, teilweise 200.000 am Tag für bestimmte Themen, die da einfach durch den Äther gehen, dass es gar nicht mehr möglich ist für junge Leute, da auch durchzublicken. Das ist einfach so viel und dann unterschätzen wir manchmal, wollen die Leute nur entertained werden. Die wollen gar keine Informationen, sondern einfach nur entertained werden. Die setzen ein Like, um da den Algorithmus zu bespielen, weil sie es witzig finden. Aber junge Leute sind da einfach manchmal so. Die finden es halt witzig, ohne dass, wir finden es um Gottes Willen, wie kann man das nur liken? Aber die Jungen finden es halt einfach lustig oder interessant oder von mir aus auch schockierend, aber die setzen halt einfach ein Like, um da irgendwie so eine Note zu setzen. Die gehen einfach dann ganz, ganz anders damit um und auch das, unsere Reaktion ist dann halt einfach immer, wie kann man nur. Wir haben ja früher auch Musik gehört, was unsere Eltern wahrscheinlich auch schlimm fanden. Und wir fanden sie gar nicht so schlimm. Und für uns war sie auch gar nicht schlimm, weil wir die Hälfte auch nicht so ernst genommen haben wie die Eltern. Die haben sie oft ernster genommen als wir. So an der Stelle, ich weiß noch, so in den 80er gab es ja mal so zum Beispiel diese Black Metal-Szene, wo dann angefangen wurde, die Texte zu übersetzen. Das haben die Jungen noch gar nicht interessiert. Die fanden das halt einfach provozierend und Ende der Geschichte so. Und da wird halt oft auch zu viel mal reininterpretiert, ob das passiert. Wir haben einfach unterschiedliches Mediennutzungsverhalten zwischen den älteren Generationen und den jüngeren. Das kommt eben auch so noch dazu. Das müssen wir auch mit berücksichtigen. Kann man vielleicht nochmal Donald Trump, also mit Kamala Harrison da diese Diskussion hatte und gesagt hat, die essen dann Springfield Katzen und Hunde. Das war ja auf dem Fake News von Facebook. Das hat er einfach übernommen. Das hat er einfach mal so rausgehauen. Und das hat niemand mehr interessiert. Es ist doch unglaublich, dass so eine Aussage halt einfach überhaupt keine Folgen hatte. Und jede Woche, oder Hitler war ein Kommunist, es hat überhaupt keine Folge. Wir werden so zugemüht mit unsinnigen Informationen, das haben wir übrigens abgefragt. Wir haben mal abgefragt, wie sehr Leute dem zustimmen und so weiter. Und erstaunlich viele haben das gar nicht als extrem abwegig gesehen, sondern das könnte sein, es wäre möglich, ich weiß es nicht, wieso auch nicht und so weiter. Also das ist eben auch so eine Folge von diesen permanenten auf Fake News. Und jeder hat ja an Social Media plötzlich auch eine Stimme. Jeder kann die Meinung kundtun, auch wenn er keine hat. Das ist einfach die Lebenswirklichkeit von jungen Leuten, die eben jeden Tag mehrere Stunden eben auch sehr einbürsten.
Aber das Beispiel mit den Hunden und Katzen zeigt ja auch, dass auch ältere nicht gefeit sind gegen Fake News beziehungsweise solche Themen aufzunehmen und unreflektiert zu wiederholen.
Ja, ja, die Eltern sind tatsächlich noch viel vulnerabler dafür, auch viel, viel empfänglicher. Die sind aber weniger oft da drin wie Jüngere.
Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich gerne nochmal dazu kommen, was sagt uns das jetzt eigentlich? Unsere Bestandsaufnahme, die wir gerade diskutiert haben, ist ziemlich ernüchternd, würde ich mal sagen. Was folgt daraus? Was ist die Perspektive? Wie können wir das, was wir gerade auch diskutiert haben an Entwicklung, wie können wir das noch verändern? Wie können wir das Ruder herumreißen? Was muss geschehen?
Aber wohin wollen wir es denn rumreißen? Also ich glaube, wir müssen mal realisieren, das ist ja jeder dritte junge Mensch in Ostdeutschland wählt zum Beispiel jetzt AfD. In welche Richtung wollen wir das rumreißen? Da scheint ja irgendwas zu
sein. Ich würde einfach sagen, ich sehe in dieser Entwicklung eine Gefahr für die liberale Demokratie. Ich halte die liberale Demokratie für die bestmögliche Staatsform. So, die ist gefährdet. Was wären Möglichkeiten, diese Gefahr so zu bannen, dass die liberale Demokratie auch in 10 Jahren noch Bestand hat?
Es gibt ja Schutzanker in unserer Demokratie, dass das eben nicht aus den Angeln gehoben wird. Die müsste man halt vielleicht auch ernster nehmen. Also uns haben jüngere Menschen, ich will mal Beispiel nennen, uns haben jüngere Menschen gesagt, sobald ich eine Partei auf dem Wahlzettel habe, ist die für mich legitim zu wählen und es ist Teil meines Demokratieverständnisses. Wenn die Partei aber dort nicht auf dem Wahlzettel wäre, dann wäre das für mich ein Signal.
Ja.
So, als einfach nur mal als Gedanke. Dann, die anderen Parteien sollten vielleicht auch sichtbarer sein in ihrer Parteienlogik. Oft machen ja jetzt die Parteien, ohne denen zu nahe zu treten, aber die bilden ja oft das ganze Spektrum ab. Von ganz links bis ganz rechts, wie jede Partei hat einfach auch irgendeinen Satz mal loswerden. So, und dadurch wären diese Parteien unsichtbarer, für was die eigentlich stehen. Wir haben zum Beispiel mal einschätzen lassen von jungen Menschen auf einer Skala von 0 linksextrem bis 100 rechtsextrem, wo sie denn die Parteien verordnen. Und da haben die jungen Menschen die SPD rechts von der CDU verortet. So, für ältere Menschen undenkbar, komplett unlogisch für ältere Menschen. Aus der Sicht der Jüngeren war das einfach, man hat keinen Bezug mehr, man weiß es nicht mehr genau und haben dann eben so Olaf Scholz und die ganzen Akteure, man muss großflächig abschieben, das sind halt Dinge, die dann hängen bleiben, hat einfach rechts der CDU verortet.
Das ist sicherlich ein großes Problem der Volksparteien auch, dass sie natürlich die ganze Breite abbilden können. Aber die Programme werden tatsächlich auch, ich glaube, das ist auch die Wahrnehmung von uns, die schon ein bisschen länger dabei sind, ein bisschen älter sind, dass es tatsächlich die Unterscheidbarkeit wird zunehmend schwierig. Und die tatsächliche Wahrnehmung ist eine andere, als sie eigentlich vom wesentlichen Kern der Partei dann tatsächlich vorangetrieben wird. Ja, ich will vielleicht noch ein paar Dinge zusammenfassen, um aus dieser sehr interessanten Diskussion noch ein paar Dinge festzuhalten und bitte da wirklich auch um Ergänzung. Das eine ist, was ich sehr gut verstanden habe, es geht eher um zu viel Information, eine unglaubliche Vielfalt, die auf die jungen Menschen eintrifft und sie beschäftigt. Schneller Wechsel, Algorithmen verstärken das. Die Wahrnehmung von Themen ist ganz unterschiedlich. Beispielsweise wird geliked nicht unbedingt für den richtigen Inhalt, sondern für einen witzigen Aufmachen. Die Themen sind andere, als wir vielleicht gedacht haben oder vor kurzem noch der Fall war. Nachhaltigkeit scheint ja wirklich kein brennendes Thema mehr zu sein. In der Generation, die Sie befragt haben, natürlich kann man nicht sagen, die Generation ist einheitlich, aber nicht mehr in dem Maße. Und es sind mehr Themen der unmittelbaren persönlichen Umgebung, der Sorgen um das eigene Wohlbefinden und der persönlichen Situation. Es gibt die Unterschiede, die man erwarten konnte zwischen Geschlechtern, Regionen, Einkommen, Bildung. Die anderen Parteien haben es nicht geschafft, wie die AfD, in diesen Medien tatsächlich auch ihre Botschaften zu setzen, sondern es ist die AfD im Wesentlichen. Und wir haben auch nochmal mitgenommen, man muss eigentlich sich wirklich fokussieren auf dieses Medium, auf diese Zielgruppe und braucht da eine eigene Mannschaft dafür mit einem eigenen Zugang. Und es darf nicht durch die Mühlen der Partei durchlaufen, um dann am Ende zu einem Post oder Reel zu führen. Wir brauchen eine klarere Kommunikation an der Stelle. Die anderen Parteien sind aufgefordert, auch wirklich nachzudenken, wie sie rüberkommen, glaubwürdig rüberkommen, dass tatsächlich auch aus Ideen auch Handeln entsteht, weil sie sind in der Verantwortung. Die AfD muss das gegenwärtig nicht. Die kann einfach sagen, was man tun müsste und man muss sich wirklich liefern. ein wichtiger Punkt, den Sie nochmal gesagt haben, aus meiner Sicht, wenn die Parteien auf dem Wahlzettel stehen, dann sind sie offensichtlich Teil des demokratischen Spektrums. Und das sollte vielleicht auch nochmal zum Denken geben, wenn es um die Frage geht, wie man mit dieser Partei umgeht.
Sehr gut. Dann hätten wir am Ende nur noch für Sie einen kleinen Blick in die Glaskugel, Herr Maas. Wo und wie wird sich denn das Wahlverhalten der jungen Menschen in den kommenden Jahren aus Ihrer Erfahrung verändern? Wo wird es sich hin entwickeln?
Ich kann mir vorstellen, die nächsten, also die Jungen, die jetzt wählen, werden ja auch älter, aber die nächsten Jungen, die nachkommen, also die nächste erste der Kohorte, kann wieder in die andere Richtung pendeln. Das ist auf jeden Fall möglich. Wir haben ja keine Stammwähler mehr und was das nächste ist, wir werden nie eine absolut, also es werden nie, es wird keine Partei mehr über 40%, 50%, 60% kommen. Auch die Zeiten sind einfach auch vorbei, auch das müssen wir immer mit einpreisen. So, in die Richtung. Das BSW wird dieses Jahr, wird diese Wahl nicht so gut abschneiden, wie jetzt in den Landtagswahlen. Das können wir sagen, die FDP wird auch nicht gut abschneiden. Das kann man schon mal in die Richtung sagen. Es wird wahrscheinlich eher rechtskonservativer werden.
Aber das heißt auch ganz klarer Auftrag an alle Parteien, diese Gruppe nicht nur nicht zu vergessen, sondern auch für die Jugend zu arbeiten und sie für die Themen zu begeistern.
Ich würde noch sagen, also Auftrag an die Parteien, nimmt alle Wähler mal ernster und in dem Fall auch die Jugend und nicht einfach ein Lippenbekenntnis, sondern jetzt nicht bitte eine Woche vor den Wahlen mal kurz mit zwei Influencern sprechen, dreimal eine Bratwurst beißen und das war mal in Social Media Auftrag. Das ist halt einfach zu wenig und das wird halt, es hat keine Folge, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Dann kann ich sagen, ist nicht meine Welt, ich lasse es sein, das wirkt authentischer als alles andere.
Und das kann nicht der Anspruch sein. Herr Maas, wir bedanken uns sehr herzlich für dieses sehr interessante Gespräch, für die Einblicke in die Psychologie von jungen Menschen beziehungsweise Umgang mit politischen Themen. Das waren zwei alte weiße Männer. Ich hoffe, dass wir Sie mit unserer Spezialausgabe zur Bundestagswahl am 23. Februar wieder gut informiert und zum Nachdenken angeregt haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Zusammenleben nur dann gelingen kann, wenn es von Respekt, Empathie und Gerechtigkeit geprägt ist, unabhängig von Herkunft und individuellen Merkmalen.
Und zwei alte weiße Männer kommt wieder in zwei Wochen. Dann spüren wir mit Professor Martin Werding von der Ruhr-Universität der Frage nach, wie wir die Rente generationengerecht weiterentwickeln können. Werdings Forschung konzentriert sich auf Fragen der sozialen Sicherungssysteme, Altersvorsorge und demografische Veränderungen. Verpassen Sie also nicht unser nächstes, das mittlerweile vierte Extra zur Bundestagswahl. Bleiben Sie bis dahin auf jeden Fall streitlustig, kritisch und zuversichtlich. Tschüss zusammen.